möchte ich anfangen mit einem Zitat von Oswald Chambers über Gebet. Und er hat gesagt, und das fand ich sehr interessant, Gebet ist nicht, dass wir Gott mit unseren Bitten bestürmen, sondern dass wir in Einklang kommen mit Gott. Also Gebet ist nicht, dass wir Gott mit unseren Bitten bestürmen, sondern dass wir in Einklang kommen mit Gott. Ich lasse das einfach mal so stehen und ihr könnt gucken, wie sich das nachher so einfügt in den Rest der Predigt. Unsere heutige Predigt hat den Titel Beten wie Paulus, du kannst einmal klicken, eine Herausforderung. Ich habe mir dieses Gebet, das wir uns heute anschauen wollen, das in Kolosser 1, 9 bis 14 steht, angeschaut und mich hat es sehr herausgefordert zu schauen, wie betet Paulus und wie bete ich im Gegensatz dazu. Und ich möchte zwei große Punkte mit euch sozusagen herausarbeiten, was uns herausfordern kann. Und das eine ist, uns anzuschauen, wie Paulus betet und uns dadurch herausfordern zu lassen. Und das andere ist, was Paulus betet und uns dadurch herausfordern zu lassen. Wie gesagt, die Stelle, die wir uns anschauen wollen, steht im Kolosserbrief im ersten Kapitel in den Versen 9 bis 14. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr es gerne aufschlagen. Für alle anderen habe ich es auch auf der Leinwand hier. Ich lese es euch vor, das ist die Elberfelder Übersetzung, meine Lieblingsübersetzung und für diese Predigt auch absolut essentiell, weil die anderen sind da alle ein bisschen schwammig. Deshalb, wenn ihr eine Bibel dabei habt, bitte nur die Elberfelder Übersetzung heute benutzen. Es ist einfach sehr, sehr, sehr cool, weil es sehr, sehr nah am griechischen an der griechischen Satzstruktur auch ist, im Gegensatz zu den anderen Übersetzungen. Erstaunlicherweise in allen englischen Übersetzungen ist es genauso wie in der Elberfelder. Also wer englische Übersetzung hat, der kann frei wählen. Also ich lese euch vor. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also wir sehen hier Paulus, wir sind schon viel zu weit. Wir müssen ganz schnell zurück, das ist viel, viel zu weit. Können wir nicht zurückgehen? Okay. Ach, ich habe gedacht, heute wird so ein richtig guter Tag und wir haben keine technischen Probleme, aber irgendwie schade. Also wir sind immer noch bei den Versen 9 bis 14, nicht 3 bis 8. Lasst euch davon nicht verwirren. Und das ist ein Gebet, das Paulus gebetet hat und das er den Kolossern geschrieben hat in diesem Brief. Und die Frage, die wir uns heute stellen müssen oder stellen dürfen, ist in Anlehnung an unsere Predigtreihe, bete ich denn wie Paulus? Ja, wo kann ich lernen, wie Paulus zu beten? In welchen Bereichen kann ich mich noch ihm angleichen oder verbessern? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die wenigsten von uns das genau schon so tun, wie Paulus zu beten. Und wie schon gesagt, möchte ich da es in zwei große Hauptgruppen gliedern und die da zwei Hauptfragen stellen. Die erste Frage ist, die ist jetzt auch schon da, was kann ich durch diese Situation, in der Paulus betet, lernen? Die zweite Frage ist, was kann ich durch den Inhalt von Paulus' Gebet lernen? Also wie kann ich davon lernen, wie Paulus betet und was er betet? Genau, fangen wir mit dem ersten an, mit der Situation. Kurz zu der Situation, wir haben Paulus, vermutlich in der Zeit gerade im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Kolosse. Für alle wissenschaftlich interessierten Menschen, das liegt in der heutigen Türkei, Westtürkei, ungefähr 200 Kilometer von Ephesus entfernt. Hat jetzt auch keiner eine Ahnung, wo das liegt. Ich wollte eigentlich eine Karte mitbringen, merke aber, ich habe die vergessen. Von daher, stellt es euch einfach vor, es liegt in der Türkei, so grob. Und Paulus schreibt dieser Gemeinde also einen Brief. Das ist jetzt an sich noch nichts groß Besonderes, weil Paulus hat ja viele Briefe geschrieben an viele verschiedene Gemeinden. Was aber das Besondere eigentlich daran ist, ist, dass er diese Leute in Kolosse überhaupt nicht kennt. Das klingt jetzt erstmal komisch, wie kann man jemandem einen Brief schreiben, den man überhaupt nicht kennt. Dazu möchte ich eben mit euch die Verse 3 bis 8 nochmal lesen, die da direkt praktisch vor unserem Text stehen. Und da schreibt er: Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr schon vorher gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, die ihr es gehört habt und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan habt. Das ist praktisch, jetzt darfst du nochmal klicken, der erste Punkt, den wir anschauen wollen. Das mit dem Klicken klappt irgendwie nicht so gut. Vielleicht starten wir es nochmal neu. Okay, also der erste Unterpunkt ist: Paulus betet für Menschen, die er nicht persönlich kennt. Ja, Paulus hat diese Gemeinde in Kolosse nicht selbst gegründet. Tatsächlich war er sogar nie in seinem ganzen Leben in Kolosse gewesen. Die Gemeinde, wie wir jetzt gelesen haben in Versen 3 bis 8, jetzt ist es wieder weg, wurde von Epaphras gegründet. Und Epaphras war jemand, der durch den Dienst von Paulus in Ephesus zum Glauben kam und der dann das weitergetragen hat, der sozusagen nochmal 200 Kilometer weiter ins Land hineingereist ist, um dort das Evangelium zu verkünden und der dort diese Gemeinde gegründet hat und der diese frohe Botschaft von diesem Glauben, der in Kolosse entstanden ist, Paulus gebracht hat. Also das Besondere an dieser Situation, an diesem Gebet, der erste Punkt ist, dass Paulus jemand ist, der für Menschen betet, die er noch nie gesehen hat und von denen er nur vom Hören eigentlich weiß. Und da ist die Frage an mich, an dich: Wie ist es bei dir? Ja, betest du für deine Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Gemeinde? Und das ist eigentlich schon so der Kreis deiner Gebete. Ja, ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Es ist absolut unsere Aufgabe, für die Leute in unserem Umkreis zu beten. Es ist absolut wichtig, das zu tun. Aber so wie der Titel ist, eine Herausforderung, möchte ich euch heute Morgen herausfordern, über diesen Tellerrand hinauszuschauen. Ja, und euren Horizont zu erweitern. Ich glaube, in unserer westlichen Welt ist es doch so, dass alle Gebetsanliegen, alle Probleme, die wir haben, so ungefähr in eine Richtung gehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns herausfordern lassen, uns auch mal mit den Schwierigkeiten und den Anliegen von Christen zu beschäftigen, die vielleicht außerhalb unserer geistlichen Comfortzone leben. Und ich glaube, das kann enormer Segen sein, für andere Geschwister in der ganzen Welt mitzubeten. Ja, ihre Anliegen wirklich zu unseren Anliegen zu machen und mit ihnen im Gebet eins zu werden. Einfach unseren Horizont zu erweitern und nicht auf diesen kleinen Kreis von Anliegen und von Menschen und immer wieder dafür zu beten, was wichtig ist und was ihr tun sollt. Ja, unterlasst das auf gar keinen Fall. Aber ich möchte euch ermutigen, euren Blick nach außen auch zu heben und zu gucken, was haben andere Geschwister in der Welt für Nöte. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich das tun? Wie kann ich für jemanden beten, den ich nicht kenne? Irgendwie muss ich ja Kontakt haben. Und das Coole ist, wir leben in einer Zeit mit Internet und Sonstigem, da ist es gar kein Problem, irgendwelche Informationen und Sonstiges zu bekommen. Du kannst auf die Seite von Open Doors gehen, da stehen hunderte Gebetsanliegen, da kannst du Gebetspate werden, da kannst du dich für die Gebetsmail, die einmal in der Woche kommt, anmelden. Die schicken dir sogar, glaube ich, kostenlos ein Heftchen nach Hause, wenn du möchtest, wo immer Geschichten von Christen drin sind und was sie erleben und was ihre Gebetsanliegen sind und wo du ermutigt bist, mitzubeten für diese Menschen. Ja, eine andere Möglichkeit kann sein, so einen Gebetsplan mitzumachen, wie das hier zum Beispiel. Das sind 30 Tage mit verschiedenen Impulsen. Das ist von Voice for the Voices. Da gibt es wahrscheinlich auch im Internet mehrere Sachen zu finden, wo du einfach mit hineingenommen wirst in die Situation von anderen Christen und zu sehen, was bewegt die, was haben sie für Schwierigkeiten, wie kann ich für sie beten. Ja, oder ganz praktisch, wir haben das zum Beispiel am Montag in unserer Hausgruppe gemacht, betet für die Missionare, die von euren Hausgruppen ausgesandt wurden oder die von euren Hausgruppen adoptiert worden sind. Ja, vielleicht bist du neu in der Hausgruppe und die Leute, die da ausgesandt wurden, kennst du überhaupt nicht. Dann trifft genau das hier zu, was wir lesen. Du betest für jemanden, den du nicht persönlich kennst, aber du beschäftigst dich mit seinen Anliegen, mit seinen Schwierigkeiten und hast Teil davon. Oder eine Möglichkeit, werde Pate bei Compassion. Adoptiere in dem Sinne ein Kind und bete regelmäßig für das jeden Tag und beschäftige dich wirklich damit. Ja, mein Ziel ist es wirklich, euch herauszufordern, aus dem, was wir schon kennen, was immer da ist, herauszugehen und den Horizont zu erweitern, zu sehen, hey, wir sind eine weltweite Gemeinde. Und so wie Paulus, der wahrscheinlich zu der Zeit in Rom saß, tausende Kilometer weit entfernt, wenn ich im Gefängnis sitzen würde, hätte andere Probleme, als mir Sorgen darum zu machen, wie es der Gemeinde in Kolosse geht. Ja? Und er hat es getan und hat für sie gebetet. Um euch ein kurzes Beispiel auch dafür zu geben, wie das sein kann. Ich habe gesagt, es ist so einfach, so Informationen zu bekommen. Ich bin ungefähr eine Minute auf der Seite von Open Doors gewesen und habe angeklickt, da gibt es einen Reiter mitbeten und dann, glaube ich, Nordkorea habe ich ausgesucht und möchte euch da einfach kurz was vorlesen, wie das aussehen kann, wie wir uns Informationen holen können, um auch zu beten. Und da stand, offiziellen Angaben zufolge soll es lediglich 12.000 Christen in Nordkorea geben. Jahrelange Kontakte von Open Doors zu... jahrelange Kontakte von Open Doors zu Hausgemeinden zeigen jedoch, dass im Land zwischen 200.000 bis 400.000 Christen aus mehreren Generationen leben. Kein Bürger darf in dem diktatorisch geführten Land seinen Glauben frei wählen. Das Regime fordert absolute Loyalität. Das Christentum gilt als gefährlicher ausländischer Einfluss. Nahezu 50.000 bis 70.000 Christen leiden in Arbeitslagern. Vor einiger Zeit initiierten miteinander vernetzte nordkoreanische Hausgemeinden heimlich eine eigene Gebetskampagne. Wir wollen für unser Land eintreten, so ihre Botschaft. Ihr dringender Appell aus dem abgeschotteten Land, schließt euch unserem Gebet an. Und dann kam eine Liste von vielleicht 20 Gebetsanliegen. Also lasst euch auch da herausfordern, ihr könnt ja mal mit einem anfangen und es dann steigern, aber wo ich sehe, ich beschäftige mich mit sowas ganz häufig gar nicht. Mir ist es gar nicht präsent und es ist überhaupt nicht in meinen Gebeten drin, für Leute zu beten, die eigentlich nicht momentan in meiner Sichtweite sind. Also fühl dich wirklich herausgefordert, deinen geistlichen Horizont zu erweitern. Unser nächster Punkt ist, darfst du klicken, Paulus betet für Menschen, auch wenn es gut läuft. Und wenn wir uns das anschauen, in diesen Versen 3 bis 8 und auch in 9 bis 14, wofür Paulus dankt, also in dem ersten Teil, was ich vorgelesen habe, in Versen 3 bis 8, dankt Paulus für die Gemeinde in Ephesus und für 9 bis 14 bittet er für sie. Und da darfst du auch einmal klicken. Wenn wir jetzt uns anschauen, für was er dankt. Er dankt dafür, dass sie Frucht bringen, dass sie wachsen und dass sie Gottes Wahrheit erkannt haben. Und wenn wir dafür schauen, was er für sie bittet, dann dass sie Gott erkennen, dass sie Frucht bringen und dass sie wachsen. Das Spannende ist, dass Paulus genau für das bittet, wofür er auch dankbar ist. Ja, es läuft offensichtlich in Kolosse eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat jetzt keinen Grund, denen zu sagen, hey, wie zum Beispiel bei den Korinthern, ey, da, bei euch läuft es echt schief, ihr müsst da was ändern, sondern er ist dankbar für das, was er gehört hat von Epaphras und trotzdem ist es aus irgendeinem Grund genau auf seinem Herzen für das zu beten, wofür er so dankbar ist. Und da ist wieder die Frage, wie ist es bei uns, wie ist es bei dir? Bittest du auch dann um Gottes Segen, wenn alles gut läuft? Oder bist du dann nur mehr so am Danken? Danken ist super wichtig und es ist absolut notwendig. Aber ich kenne von mir selbst, wenn es gut läuft, dann danke ich Gott. Aber eigentlich habe ich nicht diesen Blick, ihm auch schon weiter wieder zu bitten, dass sein Segen weiterfließt und nie aufhört. Ja, vielleicht bist du auch so jemand, der sich das Beten für die schlechten Zeiten aufhebt. Wenn es dann wieder eine Notlage kommt, dann fängst du an zu bitten. Aber was ich hier so spannend finde, ist, dass Paulus bewusst ist, dass wir eigentlich nie aufhören können, um Gottes Gnade zu bitten. Ja, Gott verspricht uns in seinem Wort, dass wir jeden geistlichen Segen aus der Himmelswelt haben. Aber wir müssen auch darum bitten. Und der Gottes geistliche Segen ist so viel, dass wir ihn hier auf dieser Welt wahrscheinlich nie in vollem Umfang haben werden. Und das ist auch der Grund, warum wir nie aufhören können, um Gottes Gnade zu bitten. um Gottes Segen zu bitten. So wie Paulus es hier tut, es läuft gut, sie bringen Frucht, sie wachsen, sie haben die Wahrheit erkannt. Und das sind die Dinge, wo er Gott bittet und anfleht und sagt, hey, lass sie noch mehr Frucht bringen, lass sie noch mehr wachsen, lass sie dich noch mehr erkennen. Das ist vielleicht ein aktuelles Beispiel bei uns oder aus unserer Situation. Wie geht es dir mit Haus des Herrn, mit der Raumsituation? Wir sitzen jetzt hier, wir haben ein Dach über dem Kopf und betest du weiter dafür diese Raumsituation? Oder ist es momentan wieder ad acta gelegt und du sagst, ja, wir können uns ja sonntags treffen und ich fange dann wieder an zu beten, wenn es wieder heißt, nächste Woche haben wir keinen Platz mehr, wo wir sein können. Ja, das wäre vielleicht eine sehr einfache Übertragung, wo wir uns selbst fragen können, beten wir wirklich auch, wenn es gut läuft und bitten wir vor allem auch, wenn es gut läuft. Also Paulus betet auch, wenn es gut läuft. Der dritte Punkt, den wir aus der Situation von Paulus Gebet lernen können, ist, Paulus betet unaufhörlich. Er sagt in Vers 9, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Und Paulus spricht hier nicht davon, dass er pausenlos betet, dass er ohne Unterbrechung betet. Ja, er meint auch nicht, dass er die ganze Zeit in so einem transzendenten, betenden Zustand im Heiligen Geist ist und dadurch irgendwie für die Kolosser betet. Sondern ich glaube oder bin fest auch wirklich davon überzeugt, dass er feste Gebetszeiten hatte. Ja, Paulus war vor seiner Bekehrung gläubiger Jude. Der hatte mit ziemlicher Sicherheit feste Gebetszeiten, höchstwahrscheinlich am Morgen und am Abend. Und dass er in diesen Zeiten immer für die Kolosser gebetet hat. Er hat damit nicht aufgehört. Ja, das war kein kurzzeitliches Betprojekt, wo er sich mal für mit beschäftigt hat und gesagt hat, hey Gott, schenk den Segen, okay, jetzt muss ich mich wieder an die Korinther wenden. Nein, ihm war das so bewusst, wie wichtig es ist, für Gottes Gnade, für diese Gemeinde zu beten, dass er wusste, das ist eine Lebensaufgabe. Es wird nicht der Tag kommen, wo ich aufhören kann, um Gottes Gnade für diese Gemeinde zu beten. Ja, und es ist umso spannender, dass er so leidenschaftlich für sie ist, obwohl er sie gar nicht kennt. Also es ist, mich fordert es extrem heraus, dieses Herz von Paulus auch in meinem Gebetsleben zu haben. Ja, wie sieht es bei dir aus? Bist du jemand, der ausdauernd jeden Tag betet für Dinge? Ja, an anderer Stelle sagt Paulus, er betet Tag und Nacht. Und auch hier glaube ich nicht, dass er Tag und Nacht durchbetet, sondern dass er von diesen festen Zeiten spricht, morgens und abends, die er für das Gebet reserviert hat. Wie sieht es bei dir aus? Hast du solche festen Gebetszeiten? Bist du jemand, der ausdauernd für Anliegen betet oder bist du jemand, der schnell entmutigt ist, wenn dann doch nichts passiert? Ich muss zugeben, mich fordert es extrem heraus und die Leute, die bei mir in der Minigruppe sind, wissen das auch, tägliche, regelmäßige Gebetszeiten am Morgen zu haben. Ja, mir geht es oft so, dass ich denke, ach, ich schlafe noch ein bisschen länger oder ja, heute vielleicht nicht, aber morgen dann auf jeden Fall. Und wenn ich das dann so anfange, dann ist so eine Woche rum und dann habe ich es vielleicht an einem Morgen geschafft. Und ja, das ist einfach eine Sache, die extrem viel Disziplin auch von uns erfordert. Aber ich bin überzeugt und auch aus meiner eigenen Erfahrung, wo es auch Zeiten gab, wo ich das einfach regelmäßig geschafft habe, dass es eigentlich nichts Besseres gibt, als wirklich seinen Tag mit Gebet zu starten und auch mit Gebet zu beenden. Und da möchte ich euch einfach zwei kurze Zitate von wesentlich schlaueren Leuten als mir mitgeben, die was dazu gesagt haben. Das erste ist von Charles Spurgeon und er hat gesagt, das Gebet sollte der Schlüssel für den Tag und das Schloss für die Nacht sein. Ja, es sollte das sein, womit wir unseren Tag beginnen, wo wir hineinstarten, wo wir, wenn wir aufwachen, die Tür aufmachen und am Abend, wenn wir sie wieder zuschließen. Und John Bunyan hat gesagt, jeden Tag sollte man mit Bibellese und Gebet anfangen. Denn entweder wird dich die Sünde von der Bibel oder dem Gebet abhalten oder die Bibel oder das Gebet wird dich von der Sünde abhalten. Ja, Paulus war so jemand, dem das bewusst war und der regelmäßig und ausdauernd jeden Tag für Anliegen gebetet hat. Also was können wir lernen aus der Situation von Paulus' Gebet? Wir können lernen, bete mit einem breiteren Horizont. Ja, bete nicht nur für den kleinen Kreis, den du hast, mach das auf jeden Fall und mach das treu und mach das regelmäßig, aber lass dich herausfordern, über deinen Tellerrand hinauszuschauen. Und bete auch, wenn es gut läuft. Vergiss nicht, wenn es dir gut geht, Gott zu bitten um mehr Gnade, um mehr Segen, weil er so viel mehr hat. Ja, wir geben uns so schnell mit Dingen zufrieden. Und wir sehen bei Paulus, nein, wir sollen nicht zufrieden. Gottes Plan ist, dass wir wachsen, dass wir Frucht bringen, dass es zunimmt und zunimmt und zunimmt. Und das Dritte ist, bete unaufhörlich, bete ausdauernd, so wie Paulus. Ja, lass dich nicht entmutigen, sondern bete weiter, auch wenn es vielleicht manchmal sehr mühsam ist. Genau, so viel dazu, was wir lernen können aus der Situation, in der Paulus Gebet entstanden ist. Und jetzt zweitens, was kann ich durch den Inhalt von Paulus' Gebet lernen? Die erste Frage, die wir uns stellen können, ist, um was bittet denn Paulus hier? Wir haben gelesen, er betet und bittet, und um was er bittet, das sagt er selbst, ist, wir bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Ja, Paulus bittet um die Erkenntnis des Willen Gottes. Das ist eigentlich sein einziges Gebetsanliegen, das er hat für die Gemeinde in Kolossee. Und das Wichtige ist, es geht ihm hier nicht nur um das reine Erkennen im Sinne von Verstehen, sondern um das Tun des Willen Gottes. Ja, das ist in Paulus' Wortschatz absolut verknüpft. Es gibt kein, ich erkenne den Willen Gottes und tue den nicht. Das ist für Paulus absolut No-Go, weil wenn wir Gottes Willen erkennen und wissen, wer Gott ist, dann bleibt uns keine andere Möglichkeit, als seinen Willen auch zu tun. Und es geht ihm, glaube ich, hier auch nicht darum, zu sagen, um Gottes Willen für mein Leben zu suchen. Ja, oft sind wir so Menschen und sagen, ja Gott, was ist denn dein Willen? Welchen Job soll ich machen? Was ist mein Job? Wer ist mein Ehepartner? Was ist meine Vision? Was ist meine Berufung? Und auch wieder hier mich bitte nicht falsch verstehen, es ist absolut gut, Gott zu fragen für Dinge in unserem Leben. Das ist absolut wichtig. Aber ihr merkt schon selbst an diesen ganzen Meins, die davor stehen, kann es uns extrem schnell passieren, dass wir da selbstbezogen werden. Dass es um Gottes Willen für mein Leben geht, damit es mir gut geht und nicht darum, dass ich Gottes Willen tue. Ja, also Gottes Willen ist nicht unbedingt darauf fixiert, was er mit meinem Leben vorhat, sondern so einfach es klingt, es geht um seinen Willen. Also Betonung auf Gottes, auf seinen Willen und nicht auf mein Leben an dieser Stelle. Ich finde es sehr spannend, du darfst klicken. Wenn wir mal gucken, was so, wenn wir mal gucken, was in der Bibel so steht, das sind auch Zitate von Paulus, die hat an eine andere Gemeinde, und da steht, hat er geschrieben, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ja, wir fragen uns so vielleicht oft, was ist der Wille Gottes so für das und das in meinem Leben? Und wir müssten vielleicht einfach nur öfter mal in die Bibel gucken und da steht, was ist der Wille Gottes? Ja, nicht nur für mein persönliches Leben, sondern was ist der Wille Gottes für uns als seine Kinder? Das Zweite ist, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ja, das ist Gottes Wille. Das ist noch, ich würde sagen, es ist noch davor Gottes Wille, was für einen Job du hast, wer dein Ehepartner wird und. Das ist so viel wichtiger, dass wir das wissen, dass das Gottes Wille ist. Ja, und wenn wir lesen, weiter gucken, was Paulus geschrieben hat, er betet, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willen Gottes, und dann schreibt er weiter, in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. In anderen Übersetzungen heißt es da, das finde ich besser zu verstehen, auch in aller Weisheit und Einsicht, die der Geist schenkt. Also Paulus ist hier sehr, sehr bewusst, dass diese Erkenntnis nichts ist, was irgendwie diese Gemeinde produzieren kann. Dass diese Erkenntnis nur was ist, was der Heilige Geist wirken kann. Und deshalb betet er dafür, weil es keine andere Möglichkeit gibt, als Gott um diesen Segen zu bitten. Ja, in anderer Stelle heißt es, Gott ist derjenige, oder der Heilige Geist ist derjenige, der das Wollen und das Vollbringen in uns bewirkt. Und da ist wieder die Frage an uns, an mich, an dich, betest du in diesem Sinne wie Paulus? Ja, ist dein Gebet, dein Hauptaugenmerk, dass Gottes Willen zunimmt? Ja, das ist das, was Jesus uns gelehrt hat, zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist der Fokus, den wir haben sollten in unserem Gebet. Oder ist es bei dir, vielleicht auch wie bei mir häufig, dass unser Fokus liegt auf meiner Arbeit, dass die gut läuft, auf meiner Familie, dass die beschützt ist, auf der finanziellen Versorgung, die ich brauche, auf beruflichem Erfolg, um den ich bitte, oder in schwierigen zwischenmenschlichen Beziehungen, wo ich Gottes Hilfe brauche. Es ist gut, nochmal zu sagen, dafür zu beten, für solche Dinge. Das ist nicht schlecht, ja. Es gibt auch eine Zeile im Vaterunser, da steht drin, wir sollen um unser täglich Brot bitten. Der Rest ist sehr spannend, alles geistlicher Natur. Und eine Sache gibt es, die mit weltlichen Dingen zu tun hat. Also wir sollen dafür beten, aber unser Fokus, glaube ich, sollte so wie bei Paulus sein. Und dieser Fokus bei Paulus auf dieser Erkenntnis und dem Tun des Willen Gottes ist, glaube ich, so wie Anderle es auch vor 2 Wochen gesagt hat, weil er eine Ewigkeitsperspektive hat. Ihm ist klar, was wirklich wichtig ist, was essentiell ist für diese Menschen in Kolosse. Es ist wichtig, dass sie ihren Glauben, dass der gestärkt wird, dass sie ihren Glauben bewahren, dass sie durchhalten, dass sie wachsen, dass sie Frucht bringen, weil das der Wille Gottes ist. Ja, wir sehen Paulus selten für irgendwelche weltlichen Bedürfnisse zu beten. Also ich würde sogar fast sagen, gar nicht. Ich lasse mich gerne, wenn jemand was findet, in Paulus Gebeten eines Besseren belehren. Aber zum Beispiel, Paulus betet nicht für Gemeinden, die verfolgt werden, dass ihre Verfolgung und ihr Leid aufhören, sondern er betet darum, dass Gottes Gnade zunimmt, damit sie ausharren und standhaft sind darin. Damit sie sich bewähren können, damit ihr Glaube wächst, damit sie reifen zu dem hin, was Gott vorhat. Also Paulus' Gebete sind gedrängt mit einer Ewigkeitsperspektive, die so überwältigend ist, dass eigentlich alles Weltliche total zur Nebensache verkommt. Ja, und wie ist das bei uns? Ist unser Fokus auf meinem Leben, wie geht's mir? Oder ist unser Fokus, hey, ich will, dass Gottes Wille hier geschieht und ich möchte den tun und darum bete ich. Und darum bete ich nicht nur für mich, darum bete ich für meine Geschwister hier in dieser Gemeinde, dafür bete ich für meine Geschwister irgendwo in Nordkorea. Ja, ich glaube, für jemanden in Nordkorea oder in Somalia ist es, wo Christen in kleine Container mit zu 70, 80 eingesperrt werden. Ja, ist es wichtig für die zu beten, dass sie da wieder rauskommen? Natürlich dürfen wir das tun, aber noch viel wichtiger ist, dass sie in dieser Situation ihren Glauben bewahren, damit sie die Ewigkeit beim Herrn sind. Ja, und dazu möchte ich euch herausfordern, heute Morgen diese Perspektive von Paulus einzunehmen. Also Paulus betet um die Erkenntnis von Gottes Willen. Das ist sein Gebetsanliegen. Das nächste, was wir uns anschauen, ist, was ist Paulus' Ziel mit dieser Bitte? Er sagt, wir bitten, dass ihr mit der Erkenntnis erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichen Verständlich, um des Herrn würdig zu wandeln und zu allem Wohlgefallen. Ja, Paulus' Ziel ist es, dass wir Gottes würdig wandeln zu seinem Wohlgefallen. Unser Ziel muss es immer sein, Jesus zu gefallen in allem, was wir tun, damit er verherrlicht wird. Ja, unser Ziel muss sein, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Und Anderle hat es vor 2 Wochen schon in seiner Predigt gehabt. Paulus' Ziel in allen seinen Gebeten ist die Verherrlichung von Jesus Christus. Und so wie Paulus es hier formuliert, wenn wir Gottes würdig wandeln und zu seinem Wohlgefallen, dann verherrlichen wir Jesus Christus. Und Paulus nennt uns hier auch im Gebet, wenn wir weiterschauen, einige Punkte, einige Beispiele, wie so ein gottwohlgefälliges Leben aussieht. Ja, das erste ist, dass wir fruchtbringend sind in jedem guten Werk, dass wir wachsen durch die Erkenntnis Gottes, dass wir gekräftigt werden mit aller Kraft. Und was ich hier so spannend finde, wir werden nicht nur einfach gekräftigt für irgendwas, sondern wir werden gekräftigt zum Ausharren und zu aller Langmut. Finde ich sehr spannend. Also oft, mir geht es oft so, ich sehe dann so einen Vers und denke mir, oh, ich kriege alle Kraft für alles, was ich brauche. Wenn man sich es genauer anguckt, betet er sehr spezifisch dafür, dass sie ausharren. Und ich schätze davon, es geht da um Leid und Verfolgung und Langmut, also Geduld haben in der Situation, in der sie sind. Und der letzte Punkt, der ein gottwohlgefälliges Leben auch auszeichnen kann, ist, dass wir mit Freuden dem Vater Danke sagen. Und es ist sehr, sehr spannend. Manchmal fällt es uns ja schwer, Gott mit Freude Danke zu sagen. Und ich glaube, ich habe es jetzt hier nicht auf der Folie, aber im darauffolgenden Vers gibt uns Paulus den Grund, warum wir Gott immer in jeder Situation voller Dankbarkeit, voller Freude danken können. Und zwar sagt er: Mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ja, wir können immer dankbar sein, weil Gott uns das allergrößte Geschenk schon gegeben hat, weil wir erlöst sind, weil wir freigemacht sind, weil wir versetzt sind vom Reich der Finsternis ins Reich der Licht, in das, des Lichts. Wir müssen nicht deshalb dankbar sein, weil wir, weil es uns materiell gut geht, weil wir genügend Geld haben, weil wir eine tolle Wohnung haben, eine tolle Familie. Das sind Dinge, wo wir für absolut danken sollen und müssen. Aber das ist nicht der Fokus, den Paulus hat in seinem Gebet, sondern wir können mit Freuden und Vaterdank sagen, auch wenn wir dieses alles nicht haben, weil Jesus Christus unser Erlöser ist. Und was ich hier auch wirklich spannend finde, an diesen vier Punkten, die Paulus beschreibt, wie wir ein gottwohlgefälliges Leben führen, ist es nicht unbedingt zu sagen, ich habe einen super Abschluss gemacht, ich bin der Beste in meinem Job, ich habe Erfolg, ich habe viel Geld verdient, ich habe eine Familie gegründet. Ja, das sind alles gute Dinge. Und wir können Gott in allem wirklich ehren. Aber wieder, es ist nicht der Fokus. Ja, sein Fokus liegt wirklich im geistlichen Bereich. Dass wir geistliche Frucht bringen, dass wir geistlich wachsen, dass wir geduldig ausharren und dass wir alle Zeit mit Freude danken. Und wieder die Frage an uns, ist das Ziel deiner Gebete wirklich das, was von Paulus ist, dass Jesus verherrlicht wird, dass er die Ehre bekommt, oder geht es dir eigentlich mehr darum, ein gutes, ein bequemes, ein aus deiner Sicht erfülltes Leben zu haben? Ja, bist du jemand, der um Frucht, um Wachstum, um Kraft, um Beständigkeit, um ein dankbares Herz bittet für dich und für deine Geschwister in deiner Gemeinde oder auch darüber hinaus? Ist dein Fokus in deinem Gebetsleben Gottes Ehre? Ich muss sagen, für mich ist es oft nicht der Fall. Und damit kommen wir auch zu unserem letzten Punkt, und da ist die Frage, wie betet Paulus denn hier in dieser Situation? Und das Wort, ich habe kein besseres leider gefunden, Paulus bittet perfektionistisch. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber ich glaube, ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Und zwar darfst du nochmal klicken. Paulus hat Bitten, die er an Gott richtet, und was ich sehr interessant fand, ich habe das mal gelb markiert, er stellt eigentlich vor jedes seiner Bitten ein Wort wie aller, alle, jede etc. Ja, er betet darum, dass sie mit aller Weisheit erfüllt werden, damit sie wandeln zu allem Wohlgefangen, Frucht bringen in jedem guten Werk, gekräftigt mit aller Kraft, zu allem Ausharren und aller Langmut. Ja, es ist perfektionistisch in dem Sinne, dass er eine Messlatte setzt für Gottes Wirken, die alles toppt. Also es ist immer alles, 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 alles. Ja, es ist nicht ein Teil, es ist nicht in manchen guten Werken, es ist nicht, dass sie dir ein bisschen wohlgefallen und in manchen Situationen nicht, es ist nicht, dass sie einen Teil der Weisheit haben. Ja, Paulus betet hier eigentlich in einem Maßstab, der, gelinde gesagt, völlig unrealistisch ist. Ja, und ich glaube, Paulus ist bewusst, dass es nicht perfekt laufen wird. Ja, ich glaube, er hat genügend Erfahrung mit anderen Gemeinden gemacht, um zu wissen, dass diese Bitten höchstwahrscheinlich nicht zu 100% so eintreffen werden. Aber das Spannende ist, es hält ihn trotzdem nicht davon ab, voll dieser Erwartung zu beten und Gott zu bitten. Und ich glaube, das liegt daran, dass er, wenn er betet, sein Vertrauen nicht in die Christen in dieser Gemeinde setzt, sondern dass es in Gott setzt und dass er weiß, dass ihm alles möglich ist. Und wieder die Frage an dich, betest du in diesem Vertrauen? Bist du bereit, voller Vertrauen um Großes zu bitten, auch wenn es bedeutet, dass du vielleicht manchmal oder auch öfter enttäuscht bist, wenn es dann anders kommt? Ich kann mir vorstellen, Paulus hat genauso leidenschaftlich für die Gemeinde in Korinth gebetet. Ja, und trotzdem lag da echt einiges im Argen, wie wir in seinen Briefen lesen können. Und ich glaube auch, dass Paulus extrem enttäuscht war darüber. Aber das Spannende ist, es hat sein Gebetsleben nicht verändert. Ja, und es liegt daran, dass er nicht auf die Umstände schaut, wenn er betet. Er schaut nicht auf die Situation, er schaut nicht auf die Menschen, sondern er schaut allein auf Gott, wenn er betet. Ja, er betet seine Gebete so, dass sie Jesus gefallen und dass sie ihn verherrlichen. Und wenn wir in einem kleinen Glauben beten, dann verherrlicht das, glaube ich, Jesus nicht. Aber wenn wir alles erwarten, wenn wir perfektionistisch beten, dann verherrlicht es Jesus, weil wir selbst sagen, okay, wir können es nicht, aber Jesus, dir ist alles möglich. Und da die abschließende Frage an dich, betest du wie Paulus? Ja, unsere Serie heißt Beten wie Paulus. Wenn du das hörst, betest du wie Paulus? Und ich gehe mal davon aus, die allermeisten oder zumindest einige von euch beten noch nicht wie Paulus und seid herausgefordert. Lasst euch herausfordern, auch wenn das so abgefahren vielleicht klingt, lasst euch herausfordern und ermutigen, so zu beten wie Paulus. Lass nochmal klicken. Bete wirklich mit einem breiteren Horizont. Ja, erweitere den. Bete auch, wenn es zurzeit gut läuft. Lass nicht dich davon ablenken, von Gebet und von Bitten, um Gottes Segen zu bitten, wenn es dir gerade gut geht. Bete nicht nur in Not. Bete ausdauernd, bete unaufhörlich. Lass dich nicht abhalten vom Gebet. Nimm dir regelmäßige Zeiten und bete, bis Dinge passieren. Hör nicht vorher auf. Such dir nicht irgendwelche Gebetsprojekte, sondern bleib dran und sei leidenschaftlich dafür, so wie Paulus das war. Und inhaltlich bitte wirklich für mehr Erkenntnis. Bitte, dass die Gemeinde Gottes, dass wir als Haus des Herrn, dass wir Gottes Willen mehr und mehr und mehr verstehen und mehr tun. Und bitte wirklich mit dem Ziel, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Lass das dein Ziel sein, nicht dein gutes Leben, deine Bequemlichkeit. Lass uns gemeinsam das Ziel haben, Jesus Christus in allen Dingen zu verherrlichen, auch mit unserem Gebet. Und bitte perfektionistisch, bitte volle Erwartung. Ja, lass deine Gebete nicht den Maßstab an der Situation anlegen, sondern leg deinen Maßstab für deine Gebete an Gott an. Und bete dann voller Erwartung, auch wenn es wirklich manchmal heißt, dass wir vielleicht enttäuscht werden, weil Gott Gebete anders beantwortet, als wir es gerne hätten. Abschließend möchte ich mit einem Zitat, da darfst du auch nochmal klicken, von Edward McHenry Bounds. Ist schon etwas her, dass er es gesagt hat, aber ich finde es so treffend und ich wünsche mir das für uns und möchte es auch wirklich, ja, als dass ihr das mitnimmt für euch als Gebet. In dieser Zeit werden Männer und Frauen des Gebets gebraucht, die nach Gottes Herrlichkeit dürsten, die in ihren Wünschen selbstlos und weitherzig sind, unaufhörlich nach Gott verlangen, die ihn suchen früh und spät und die selbst nicht ruhen können, bis die ganze Erde gefüllt ist mit seiner Herrlichkeit. Ich finde dieses Zitat so genial, weil es alles eigentlich hineinpackt, was der Fokus und was der Inhalt unseres Gebets sein sollte. Ja, und wir brauchen das. Ja, diese Gemeinde braucht so viele Leute, wie hier sitzen, die genauso beten. Ja, jeder Einzelne. Es gibt nicht manche, die dazu berufen oder begabt sind, sondern das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, der hier heute Morgen sitzt, mit Paulus und wie Paulus beten zu lernen. Und zum Abschluss möchte ich gemeinsam mit euch beten. Ich würde euch bitten, aufzustehen. Wir wollen einfach das Vaterunser, so wie Jesus uns gelehrt hat zu beten, einfach gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Sündigern. Und vergib uns in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.